Wir haben gerade gehört, beziehungsweise eine Sammlung für den ERF. Ihr wisst, die haben gute Beiträge, die haben gute Nachrichten. Aber nicht alle Nachrichten sind gut oder eindeutig. Und ich habe die Tage eine Nachricht gehört, die mich ein bisschen irritiert hat, nämlich, dass die Feuerwehr gerufen wurde, weil sich ein Hamster mit seinem Po im Hamsterhaus stecken geblieben ist. Die Frau hat versucht, den da rauszukriegen und es klappte nicht. Als erstes habe ich gedacht, ist das eine Fake-Nachricht? Stimmt die überhaupt? Die war wirklich wahr. Die Feuerwehr hat diesen armen Hamster befreit, hat ihn da rausgeschnitten. Ja, und ich habe so gedacht, hallo, was ist da los? Ist diese Nachricht für mich wichtig? Und dann gibt es aber heftige Nachrichten. Zum Beispiel ist ein bisschen her, auf der Rheinkirmes in Düsseldorf gab es tatsächlich 19 Verletzte und 4 davon schwer. Und das macht mich traurig. Und dann frage ich mich wirklich, was ist da geschehen? Wie hätte man das verhindern können? Was hätte ich tun können? Wie geht es jetzt den Verletzten? Und dann gab es gestern wieder ganz viele Nachrichten über den Christopher Street Day und die Demos dafür, dagegen. Der findet ja immer Ende Juli, Anfang August statt. Und auch da kamen mir wieder ganz viele Fragen. Okay, Demo dafür, Demo dagegen. Der Lauf sowieso. Wo positioniere ich mich? Und dann gibt es noch mehr Fragen, vielleicht auch gerade unter uns Christen. Wie stehen wir Christen dazu? Und was sagt die Bibel dazu? Und wieder habe ich gefühlt tausende Anfragen. Wir stehen in unserer Welt tatsächlich vor vielen, vielen Herausforderungen. Wir stehen vor vielen Fragen. Und mein Wissen hole ich mir zum größten Teil tatsächlich aus Nachrichten, aus dem Internet. Und das kann aber auch wirklich problematisch sein. Wenn ich viel Wissen anhäufe, dann habe ich das Gefühl, ich weiß es, ich bin sicher. Geht es mir jedenfalls. Fragen, die beantwortet sind, bringen immer ein Stück Sicherheit. Ich denke, ich habe mein Leben unter Kontrolle. Und manchmal ist es auch so, dass wir Meinungen und Antworten auf Fragen von Menschen haben. Und wir wissen gar nicht wirklich, sind die wahr oder nicht. Aber wir müssen sie loswerden. Das erlebe ich auch ganz häufig, dass Menschen mir dann erzählen, du, ich habe da und dann habe ich das gelesen und oh, das muss ich dir erzählen. Und dann denke ich auch manchmal, ja, was erzählt der mir da? Sei mal vorsichtig. Aber manchmal gibt es auch Fragen und auch Situationen, da komme ich an meine Grenzen. Da kommt das Wissen an seine Grenzen. Da habe ich nicht mehr alles unter Kontrolle und kann auch googeln und nachschauen, so viel ich will. Ich bekomme nicht die passenden Antworten. Und dann, wenn ich mein Leben nicht mehr unter Kontrolle habe und gar nicht mehr weiß, welche Antwort die richtige ist, dann ist der beste Ort, glaube ich, für uns, auch wenn mir das manchmal schwerfällt, auf die Knie zu gehen und zu bekennen, Gott, ich muss nicht die Kontrolle haben. Gott, du hast sie. Das ist eine Antwort. Es geht um das Wort, ich bin der wahre Weinstock. Ich mache jetzt mal mit euch einen kleinen Sprung in die Vergangenheit. Wir waren ja jetzt bei den Nachrichten von heute. Jetzt gehen wir mal in die Vergangenheit. Und im Alten Bund wurde Israel immer als der Weinstock Gottes bezeichnet. Und Gott hat Israel aus Ägypten befreit. Er hat Nationen vertrieben und er hat ihn ja auch wieder eingepflanzt. Und so steht es auch in Psalm 80, Vers 9. Einen Weinstock hobst du aus Ägypten, das Volk Israel. Du vertriebst Nationen und pflanzest ihn ein. Er hat diesen Weinstock gehegt, er hat diesen Weinstock gepflegt und er hat ihm Sonderrechte gewährt. Und dann kommt Folgendes, in Jesaja 5, Vers 4 steht das: Was war an meinem Weinberg noch zu tun und ich hätte es nicht an ihm getan? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe und er brachte schlechte Beeren? Heftig, finde ich, wenn man sich das anhört. Und man kann eigentlich nur sagen, ja, es ist richtig, das Volk Israel hat versagt. Vorrechte, Vergünstigungen brachten nicht das, was erwartet wurde oder was man gedacht hatte, was man sich erhofft hatte. Und es gab keine gute Frucht, sondern all das Verdorbene und das Böse kam hervor. Und etwas später dann, als Jesus seinen Jüngern begegnete, jetzt machen wir wieder einen Sprung, war es nicht mehr so extrem vielleicht wie damals beim Volk Israel, aber er fand trotzdem noch sehr viel Religiosität und Formalismus vor. Die Gesetze waren immer noch wichtig und gingen eigentlich vor einer echten Beziehung. Es war nicht unbedingt der echte Glaube, die Herzen schlugen nicht wirklich für Gott, sondern es war eine aufgesetzte Religiosität mit Formalien. Und ich glaube, das war der Punkt, als sich das ein bisschen drehte und unser Herr Jesus quasi den Platz von Israel in diesem Bildnis einnahm. Und er begann nochmal von Neuem, komplett von Neuem, indem er sagte, ich bin der wahre Weinstock. Und dann folgt das Bild, das wir uns heute ansehen möchten. Wenn wir etwas genauer in den Text schauen, steht da, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts. Ich finde, das ist auch eine ganz eindeutige Aussage, aber ich bin da schon manchmal am Schleudern. Getrennt von dir kann ich nichts, ist schon starker Tobak manchmal. Und ich möchte noch mal auf die Zeit schauen, in der er genau das gesagt hat und zu wem er diese Worte gesagt hat. Die hat er ja nicht einfach so allen gesagt, sondern er sprach diese Worte zu seinen Jüngern. Und zwar sitzen die Jünger zusammen und Jesus hatte ihnen kurz zuvor die Füße gewaschen. Aber nicht nur das, er hatte den Verräter identifiziert und er hatte ihnen auch erzählt, dass er zum Vater gehen würde. Und noch ein weiteres, dass der Heilige Geist zu ihnen kommen würde. Viele, viele neue Nachrichten, die sie bekommen hatten. Und ich glaube, auch bei ihnen standen Fragezeichen in den Gesichtern teilweise, weil für sie ja auch nicht alles klar war, was jetzt passieren würde. Und Jesus wollte mit diesen Worten seine Jünger vorbereiten, dass sie wirklich einen standfesten Grund haben, an dem sie sich orientieren können, an dem sie sich festhalten können und der sie ermutigte. Und in dem Zusammenhang ist mir das erste Mal klar geworden, dass diese Worte so eine Ermutigung für uns sind. Wenn wir uns das nämlich gleich weiter anschauen, sind da mehrere Punkte, die Zusagen sind, die uns so, so gut tun. Ich habe euch mal Bilder mitgebracht. Ja, ein bisschen was kann man sehen, genau. Auf dem linken Bild seht ihr quasi einen richtigen Weinberg, also mehrere Weinstöcke, an denen Triebe hängen und an diesen dann wiederum Reben hängen. Das ist so dieses Gesamtbild einer Pflanze. Hier seht ihr die auch nochmal, nur noch keine Trauben dran. Und wenn ihr dann rechts auf das Bild schaut, dann seht ihr, dass man so diesen Stamm, das ist so ein wachsender Weinstock, gut erkennen kann. Und daran sind dann irgendwelche Verlängerungen und dann wieder nochmal was und wieder was. Und ich weiß nicht, ich meine, hier sieht man es auch teilweise, ihr könnt das ja gleich mal genauer in Betracht ziehen oder euch mal anschauen und mal sagen, wo hört der Weinstock auf und wo fängt die Rebe, der Trieb an? Ich kann euch sagen, ich habe ganz, ganz viele Bilder im Internet gesucht und habe versucht, euch ein Bild zu finden, wo man das sehen kann. Leute, ihr seht es nicht. Man kann es nicht erkennen. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich das sage. Weil es ist wirklich irre, dieser Übergang ist so fließend und fest, es gibt keinen richtigen Cut. Aber ich glaube, auch das macht nichts, denn genau so hat es Gott gewollt. Es gibt mehrere Gleichnisse, wo wir also als Mensch und auch Jesus verglichen werden. Und da haben wir dann den Schafhirten, der Hirte und der Schaf, der gute Schafhirte, der sich um seine Schafe kümmert. Und wir kennen auch viele Bibelstellen, meine Schafe hören meine Stimme. Und dann kennen wir die Geschichte mit dem einen verlorenen Schaf, den 99 anderen. Also es sind wirklich schöne Bilder und ihr seht hier auch einen Hirten, der ein Schaf auf dem Arm trägt. Ich finde, es ist schon was ganz Tolles. Also mich berührt das auch immer, wenn ich das sehe. Es ist eine sehr, sehr nahe Beziehung, die da ist. Und wenn ich mir dann nochmal das andere Bild auf der rechten Seite anschaue, auch da Vater und Sohn, eng miteinander verbunden. Man sieht, die freuen sich, da ist Liebe im Spiel. Das ist wirklich auch eine sehr gute Darstellung. Und dann habe ich mich wieder gefragt, was ist der Unterschied dieser Bilder zu unserem Weinstock? Und ich muss sagen, da gibt es so ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind. Es ist so eine Verbindung, dass man keinen Übergang sieht. Es gibt keinen wirklichen Übergang, der ersichtlich ist. Da ist kein Platz dazwischen. Kein bisschen. Es geht eins ins andere über. Es ist quasi eine Einheit. Eine engere Verbindung kann es nicht geben. Ich habe das so ein bisschen verglichen mit einem Neugeborenen, das gerade geboren wurde und noch an der Nabelschnur hängt. Enger geht's nicht mehr. Meine Tochter sitzt zwar da, die ist viel bei mir, aber so nah kriege ich sie nie wieder ran. Das geht nicht. Beim Weinstock und der Rebe ist es immer so. Wir sehen es zwar nicht, aber wir wissen, dass es eine vollständige Abhängigkeit der Rebe zum Weinstock ist. Ohne den Weinstock kann die Rebe nichts. Sie kann nicht überleben. Sie braucht Wasser und Nährstoffe und die bezieht sie nur über den Weinstock. Und was ich total spannend finde und eigentlich so ein bisschen erst jetzt wirklich kapiert habe, ist, es ist eine absolut natürliche Beziehung. Natürlich heißt in dem Zusammenhang, die Rebe muss nichts machen. Auch ein Kind wird nicht aktiv, macht sich nicht aktiv. Und die Rebe kann auch nichts machen, aktiv, um Frucht zu bringen. Das ist ein Prozess, das passiert einfach. Dadurch, dass sie vom Weinstock versorgt wird. Dadurch geschieht das. Und wenn wir das nochmal mit dem Menschen und Jesus vergleichen, dann sehen wir, dass es eine sehr nahe Verbindung ist, quasi eine intime Verbindung. Und diese Beziehung können wir nicht aktiv machen. Ich muss mal eben gucken, an welcher Stelle ich hängen geblieben bin. Das waren die drei, die ich nochmal wiederholen werde. Wir können diese Verbindung nicht aktiv machen, diese Beziehung. Sie wird uns, das war auch in einem Lied zu hören, sie wird uns geschenkt. Das ist die Gnade. Meine Güte, ich habe gesagt heute im Gebet, ne, wir kriegen ganz viele Pakete mit, wenn wir hier rausgehen heute. Das ist ein Geschenk an uns. Ja, diese enge Verbindung. Und wir brauchen dieses Geschenk nur annehmen. Und dann können wir diese Beziehung leben. Aber es gibt manchmal Sachen, die uns vielleicht doch abhalten von dieser Beziehung. Die so ein bisschen vom Weg abbringen. Und da muss man vorsichtig sein. Das können auch zu viele Recherchen im Internet über Fragen sein. Recherchen auf Seiten, die nicht gut sind für uns. Und deshalb fand ich das so schön, dass ihr heute für den ERF gesammelt habt, weil ich da sagen kann, das kann man sich gut anhören oder auch anschauen, das ist kein Problem. Aber es gibt wirklich, wirklich viele, viele Sachen. Und meine Tochter erzählte mir, dass letztens Videos kursierten von dem Russland, von dem Erdbeben, ne, sagtest du, genau. Und da sind Videos gezeigt worden, die zeigen sollten, wie das da so aussieht jetzt und was da so passiert ist. Und diese Videos waren gar nicht aus Russland von diesem Erdbeben, sondern die kamen aus China, oder wo sagtest du her? Also Erdbeben vor 10 Jahren an anderen Orten. Ja? So, das sind unsere Nachrichten, das ist das, was gestreut wird. Ja, ich verdamme das nicht alles, Leute. Also na, wirklich, ich bin viel im Internet unterwegs. Aber manchmal muss man wirklich vorsichtig sein. Weil das zieht, also mich zieht das auch runter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei so Fragen, gerade Sinn des Lebens, warum lebe ich überhaupt? Wo liegt mein Glück? Sind wir ganz schnell auch bei anderen Religionen, anderen Strömungen? Und die flechten sich auch in solche Nachrichten, in solche Berichte ein. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, all dieses zu hören, und dann zu überlegen, was ist wirklich richtig, was ist gut und Sonstiges, das macht mich müde. Ich habe keinen automatischen Filter irgendwie, sondern wenn ich mir da Gedanken drüber mache, dann macht mich das müde, weil ich immer wieder überlegen muss und überlegen muss. Und das sind also diese Sachen, die sich auch so versuchen, uns von der vom Weinstock zu trennen, von dieser natürlichen Verbindung. Die wollen sich da quasi zwischenquetschen. Sie versuchen uns die Kraft zu rauben. Und wenn wir uns vom Weinstock wegbewegen, was passiert mit so einer Rebe, mit so einem Trieb, der so ein bisschen runterhängt, dass die Versorgung nicht mehr funktioniert? Der vertrocknet. Da ist kein Leben nach einiger Zeit drin. Und das ist genau das, was passieren kann. Und es sind nicht nur die Nachrichten oder halt irgendwelche Berichte, die wir lesen. Teilweise sind es tatsächlich sündhafte Verhaltensmuster, die wir haben. Auch die quetschen die Versorgung ab. Und wenn die dauerhaft bleiben, ist kein Leben mehr drin. Das können tatsächlich wirklich auch geistliche Themen sein, mit denen wir uns sehr viel beschäftigen. Vielleicht haben wir das Thema Gebet auf dem Herzen. Ich bete gerne. Aber manchmal höre ich, du, ich war da auf einem Seminar zu Gebet, ich war da auf einem Seminar auf Gebet, da haben wir kreativ gebetet, da haben wir getanzt, da haben wir gemalt, da haben wir das gemacht. Und was ist Gebet eigentlich? Und dann überlege ich mir manchmal, wie bete ich denn überhaupt? Was muss ich sagen? Und ich habe festgestellt, dass mir lange, lange Jahre etwas nachgegangen ist. Und zwar, dass in meiner alten Gemeinde mal jemand relativ am Anfang meines Glaubens zu mir gesagt hat, du betest nicht richtig. Und ne, für manche ist das unvorstellbar, aber das gibt es gar nicht so selten. Also es gibt es wirklich nicht selten. Also da müssen wir auch vorsichtig sein, selbst wie wir manchmal mit Neugläubigen umgehen, weil es gibt viele, die auch Psalmen, Verse ne, rezitieren können, proklamieren können ohne Ende. Das macht auch was mit den anderen. Und das ist nicht das, was wir ihnen vorwiegend zeigen sollten, möchten, können, sondern wir können ihnen eigentlich zeigen, dass Gebet ein Reden mit Gott ist. Das Natürlichste, sind wir wieder bei dem Natürlichsten, das Natürlichste auf der Welt. Was macht ein Baby, wenn es lernt zu sprechen? Pap, 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 pap. Ja? Sprich den Papa an. Kommt da jemand und sagt, du, nee, das ist verkehrt, was du da sagst. Das musst du genau in dem Tonfall sagen. Papa, pap, 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 pap. Nein, 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 das ist total verkehrt. Dann kommt der Papa nicht zu dir. Ist doch totaler Quatsch. Ja? Wir sollen nicht darüber reden und kritisieren. Wir müssen es machen. Beten. Ehrlich sich einfach mit Gott unterhalten. Das Natürlichste auf der Welt. Manchmal ist es auch so, dass wir uns mit Sachen beschäftigen und versuchen, Gott zu erklären und sein Handeln zu erklären. Und ne, wer sich schon mal da auf den Weg gemacht hat, der weiß, wie es endet. Gott kann nicht erklärt werden. Aber wie wäre es denn, wenn wir Gott erklären könnten? Dann ist es nicht Gott. Ja, dann ist es nicht Gott. Wir können Gott nicht erklären. Wir können auch sein Handeln nicht immer erklären. Ich habe noch ein anderes Beispiel dazu mitgebracht, und zwar, wenn es um Bibellesen geht. Seht nicht alles immer als hundertprozentig, was ich sage. Es gibt immer Zwischentöne, Grautöne, ja, aber ich muss so ein bisschen auch überspannen, damit man versteht, was ich damit meine. Viele Menschen, ich kenne jetzt wieder jemanden, der sagt, ich stehe um 5 Uhr auf und von 5 bis 8 Uhr lese ich in der Bibel. Löblich, absolut. Und wenn ich dann frage, hast du denn schon mal mit Gott darüber gesprochen? Hast du Jesus mal zu einem Text befragt? Hast du da mal irgendwelche Interaktionen geführt? Nein. Auch das, wir können die Bibel auswendig lernen. Wir können darin lesen, wir können mit ihr hantieren und machen ganz viel. Es ist alles toll. Aber wenn es anfängt, dass wir nur unser Wissen von dem, was in der Bibel steht, wohlgemerkt, erweitern wollen. Wenn es nur darum geht, in einen Wettstreit zu treten, vielleicht mit meinen Kollegen in der Kleingruppe. Wie viel hast du denn diese Woche in der Bibel gelesen? Ich habe das ganze Johannesevangelium durchgelesen. Ach, ich habe direkt 2 genommen. Darum geht's doch gar nicht. Es geht nicht darum, dass wir am und mit dem Wort nur rumarbeiten und lesen, sondern es geht darum, dass das Wort Gottes an uns arbeitet. Nicht wir mit dem Wort, sondern das Wort Gottes an uns. Ich drehe heute alles auf den Kopf, tut mir leid. Es geht ja darum, Jesus im Wort zu finden, denn er, das haben wir gehört, Weinstock, ist alles, was wir brauchen. Mein Lieblingsvers in der Bibel, und wenn ihr mein Autokennzeichen kennt, wisst ihr auch, welches das ist, Johannes 3,16. Das ist für mich das Evangelium pur. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Habt ihr schon mal gehört, wenn ihr durch einen Weinberg geht? Ich war letztens in Wiesbaden, da sind ganz viele Weinberge. So dieses Geräusch. Habt ihr jetzt keine unsauberen Gedanken hier, ja? Das hört sich so an, als jemand versucht, irgendwas rauszupressen, gell? Ist das so? Muss der Weinstock die Trauben produzieren? Ist er beschäftigt damit, ständig die Trauben rauszudrücken? Also ich habe es noch nicht gehört. Ich bin zwar nicht viel in Weinbergen unterwegs, aber gehört habe ich es trotzdem noch mal. Hat es jemand von euch schon mal gehört, irgendwelche Geräusche im Weinberg, die so klingen? Ich glaube nicht, ne? Das ist Quatsch. Reben können keinen Wein produzieren, keine Weintrauben. Auch das ist ein natürlicher Prozess. Der Weinstock holt die Nährstoffe und das Wasser aus der Erde und versorgt damit die Reben, welche dann die Trauben hervorbringen. Und die schmecken gut, ne? Ich finde die auch lecker. Hört genau hin. Die Rebe wird vom Weinstock nicht versorgt, weil sie gute Frucht bringt, sondern die Reben bringen gute Frucht, weil sie so gut versorgt werden. Ja? Ich lese es nochmal vor. Die Rebe wird vom Weinstock nicht versorgt, weil sie gute Frucht bringt, sondern die Reben bringen gute Frucht, weil sie so gut versorgt werden. Ihr merkt den Unterschied. Die Voraussetzung, dass der Weinstock die Reben versorgt, ist nicht die, dass sie Frucht bringen, sondern genau umgekehrt. Ich drehe alles auf den Kopf heute. Sondern die Voraussetzung, dass die Rebe Früchte bringt, ist, dass sie vom Weinstock versorgt wird. Erst kommt das Versorgen, dann kommt die Frucht. Warum können wir lieben? Weil wir zuerst geliebt wurden. Das ist genau das Gleiche. Das ist eine Folge von dem. Nicht wir müssen lieben, damit Gott uns liebt. Nein, Gott liebt uns und als Folge können wir auch lieben. Ich habe manchmal die Diskussion bei mir in der Gemeinde, na, Diskussion ist zu viel gesagt, aber es kommt schon mal zur Sprache, das wird mir hier zu viel, das ist mir eine Last. Ich komme in die Küche, wir haben immer hinterher ein gemütliches Gospel-Café und dann merkt man, die Stimmung ist angeschlagen und stressbesetzt. Und dann rede ich mit den Leuten manchmal und denke, worin liegt deine Motivation, diesen Dienst zu tun? Wenn es dir so zur Last wird und es so müde, dich so müde macht, Ich glaube, setz mal eine Zeit lang aus. Dann habe ich Leute dabei, die sind so mit Freude dabei. Und wenn man die fragt, warum machst du diesen Dienst? Ich liebe es, diesen Dienst zu machen. Ich liebe diese Menschen, denen ich etwas Gutes tun kann. Wir dürfen unsere Dienste nicht als Pflicht sehen, dass wir etwas herauspressen müssen, sondern wir müssen es als natürliche Folge sehen. Und dafür müssen wir unseren Berufungen, unseren Gaben folgen. Dann sind wir am Weinstock verankert. Ich habe mal so eine Jobbeschreibung gemacht. Auch interessant, ne? Jobbeschreibung für einen Weinstock. Der Weinstock hat die Jobbeschreibung Versorgung der gesamten Weinpflanze mit Nährstoffen und Wasser. Die Rebe hat die Jobbeschreibung Rebe zu sein. Die macht ja nichts. Und unsere Jobbeschreibung ist, Kind Gottes zu sein. Es ist unsere Aufgabe, in Jesus zu bleiben. Punkt. Es ist unsere Aufgabe, zu wissen, dass unser Herr immer bei uns ist. Dass er mein Herz sieht, dass er weiß, wie ich es meine, dass er auch die Dinge sieht, die ich nicht machen kann, aber die er übernehmen kann. Manchmal übersehen wir, dass Gott schon alles in uns hineingelegt hat, angefangen mit der tiefen Sehnsucht zu ihm. Und das ist die Grundlage. Deshalb sind wir am Weinstock. Aus diesen in uns hineingelegten, in dieser Sehnsucht, die treibt uns quasi in diese Verbindung, in die Beziehung mit Jesus. Und wenn wir diese Beziehung wirklich gefunden haben und halten, dann bleibt er auch in uns, enge Verbindung, nicht wirklich trennbar, kein Übergang sichtbar. Und dann können wir auch Frucht bringen, die natürliche Folge. Unser Herr hat in jeden von uns Berufungen und Gaben gelegt. In jeden. Und einige haben schon Teile ihrer Berufung erkannt. Ich glaube, es liegt noch viel versteckt beziehungsweise nicht aufgedeckt. Und er hat einen fertigen Plan für unser Leben. Und jetzt komme ich zum Anfang zurück. Er hat alles unter Kontrolle. Ich wiederhole noch mal kurz die drei wichtigen Punkte, was am Weinstock so besonders ist in der Beziehung zur Rebe. Eine nahe, intime Beziehung, die Gott uns schenkt, weil wir sie nicht machen können. Jesus hat das ewige Leben uns geschenkt. Sein Blut wurde für uns vergossen und er hat uns seine Lebenskraft übertragen, so wie der Weinstock den Lebenssaft quasi durch die Reben fließen lässt. Wir sind vollständig abhängig, will nicht mehr oder ist nicht mehr drauf? Vollständige Abhängigkeit, genau. Denn ohne Jesus hätten wir ja kein ewiges Leben. Hätten wir kein Leben. Und wir wären sonst getrennt von Gott, vom Weinstock, weil wir es selbst vermasselt hatten und er die Verbindung wiederhergestellt hat. Und diese Verbindung, diese enge Verbindung ist für mich auch immer, wir haben ja noch den Heiligen Geist, ne? Und wenn ich mir überlege, in so einem Weinstock, ich glaube, da weiß jeder vom jeden, von jedem, oder? Da ist ein Kontakt, eine Kommunikation wirklich ohne Probleme. Das ist der Heilige Geist in uns. Wir leben in einem natürlichen Prozess. Und wenn wir in Jesus bleiben, leben wir in der Liebe. Das wird auch ganz häufig als Folge, als Frucht beschrieben. Und es ist wirklich so, wenn wir zuerst geliebt, wir wurden zuerst geliebt, deshalb können wir lieben. Ich stelle mir das immer wie so einen Tank voll vor. Und da ist Liebe reingeflossen. Und der Tank ist zum Überbersten voll und fließt über. Und all das, was da rausfließt, das können wir weitergeben an Liebe. Aber wenn dieser Tank leer wäre oder auch nicht überfließen würde, können wir nichts weitergeben. Wir können das nicht aktiv machen, wir brauchen nur Kinder Gottes sein, nahe am Herzen Jesu. Ich habe noch ein Gebet für uns, mit dem ich abschließen möchte. Und wir gehen gleich auch noch mal ins Abendmahl, da werde ich noch mal 2, 3 Sätze dazu sagen, weil ich finde, das passt hervorragend zu dem Thema und wir binden das da einfach mit ein. Jesus, ihr könnt das, wenn ihr wollt, gerne im Gedanken mitsprechen. Das war etwas, was ich auf dem Herzen hatte. Ich möchte dir mein ganzes Leben geben und gegründet sein in den besten Tagen meines Lebens. Aber ich will auch gegründet sein in den schlechten Tagen meines Lebens, in dir. Und ich weiß, Glaube eliminiert nicht die Stürme und es nimmt mir auch nicht die Fragen. Aber Glauben heißt, inmitten dieser Stürme und der Fragen sagen zu können, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht ändern, aber Gott, ich vertraue dir. Ich weiß, dass du es ändern kannst und willst und wirst. Und dass du immer an meiner Seite bist. Amen.